Louise Penny. Bei Sonnenaufgang. Der siebte Fall für Gamache. Aus dem kanadischen Englisch von Andrea Stumpf und Gabriele Wehrbeck. Gelesen von Hans-Werner Mayer. Produktion der Audioverlag.
Nein, 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 dachte Clara Morrow, als sie auf die geschlossenen Türen zuging. Sie sah schemenhafte Schatten, die hinter den Milchglasscheiben wie Gespenster hin und her huschten, hin und her, auftauchten und verschwanden, verzerrt und dennoch menschlich. Den Toten hörte niemand, doch lag er noch stillklagend. Schon den ganzen Tag waren ihr diese Worte durch den Kopf gegangen, tauchten sie auf und verschwanden, ein halb erinnertes Gedicht. Worte trieben an die Oberfläche, gingen wieder unter. Der Rest des Gedichts wollte ihr partout nicht einfallen. Wie lautete das ganze Gedicht? Es schien wichtig zu sein. Nein, nein, nein! Die verschwommenen Gestalten am anderen Ende des langen Flurs schienen aus etwas Flüssigem zu bestehen. Oder aus Rauch. Sie waren da und auch wieder nicht. Flüchtig, fliehend. Sie wäre auch gerne geflohen. Das war's. Das Ende der Reise. Nicht nur der Reise, die sie und ihr Mann Peter an diesem Tag unternommen hatten, als sie von ihrem kleinen Dorf in Quebec nach Montreal zum Musée d'Art Contemporain aufgebrochen waren, das ihnen so vertraut war. Wie oft waren sie ins MAC gegangen und hatten sich mit großen Augen eine Ausstellung angesehen, weil sie sich einem Freund, einem Künstlerkollegen verpflichtet fühlten. Oder um sich still in das elegante Museum zu setzen, an einem Wochentag, wenn der Rest der Stadt zur Arbeit gehen musste. Ihre Arbeit war die Kunst. Aber es war mehr als das. Sie konnten nicht anders. Warum sonst sollten sie die langen Jahre der Einsamkeit auf sich nehmen, die Misserfolge, das Schweigen einer irritierten oder sogar ablehnenden Kunstwelt? Tag für Tag hatten sie und Peter in ihren kleinen Ateliers gearbeitet, in dem kleinen Dörfchen, in dem sie ihr kleines Leben führten, zufrieden und dennoch mit dem Wunsch nach mehr. Clara ging ein paar Schritte weiter, den langen, weißen Marmorflur hinunter. Dort war das Meer, hinter diesen Türen. Endlich. Das Ziel von allem, auf das sie hingearbeitet hatte, auf das sie ihr ganzes Leben lang zugegangen war. Am anderen Ende dieses nüchternen, weißen Flurs lag ihr erster Kindheitstraum. Ihr letzter Traum an diesem Morgen, beinahe 50 Jahre später. Beide hatten sie erwartet, dass Peter als erster durch diese Türen treten würde. Mit seinen exquisiten naturalistischen Studien war er der sehr viel erfolgreichere Künstler. Er ging so nah an einen Ausschnitt heran und arbeitete ihn so detailliert aus, dass die natürliche Welt verfälscht und abstrakt wirkte. Nicht wiedererkennbar. Peter nahm etwas Natürliches und ließ es unnatürlich erscheinen. Die Leute stürzten sich darauf. Gott sei Dank. Dadurch hatten sie beide etwas zu essen auf dem Tisch, und die Wölfe, die ständig um ihr kleines Haus in Three Pines kreisten, ließen sich von der Tür fernhalten. Dank Peter und seiner Kunst. Claras Blick fiel auf ihn. Er ging mit einem Lächeln auf dem attraktiven Gesicht einen Schritt vor ihr. Wer die beiden nicht kannte, würde kaum glauben, dass sie verheiratet waren. Vielmehr würde man eine superschlanke, leitende Angestellte mit einem Weißweinglas in der eleganten Hand an seiner Seite vermuten. Ein Beispiel für natürliche Auslese. Dafür, dass sich Gleiches zu Gleichem gesellte. Der angesehene Künstler mit dem vollen, grauen Haar und den edlen Zügen konnte unmöglich diese Frau mit dem Bier in den Wurstfingern auserwählt haben, mit Pâté in dem krausen Haarschopf und mit dem Atelier voller Skulpturen aus alten Traktorteilen und Gemälden von geflügelten Kohlköpfen. Nein, Peter Morrow konnte sie nicht auserwählt haben. Das wäre wieder die Natur. Und doch hatte er es getan. Und sie hatte ihn auserwählt.